Das sind heute unsere Themen. Wir sprechen über die geheimen Sparpläne von Thürings Innenminister Georg Mayer und einen daraus möglicherweise resultierenden Krach in der Brombeer-Koalition in Thüringen. Und wir reden über den Erfolg der Suhler Volleyballerinnen und warum sich in dem Zusammenhang das Thüringer BSW einen sportpolitischen Lapsus geleistet hat. Und natürlich, am Ende der Folge haben wir auch wieder die Gewinnerin oder den Gewinner, die Verliererin oder den Verlierer der Woche.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Fabian Klaus, er sitzt heute mit mir im Studio. Ich bin Elena Vogel. Wir sind beide Politikredakteure bei der Funke Mediengruppe in Thüringen. Und Fabian, ich würde sofort starten. Und zwar vergangene Woche Freitag. Da flatterte bei uns in das E-Mail-Postfach eine Mail ein vom RND, vom geschätzten Kollegen Kenzer, Ludwig Kenzer. Der hat nämlich recherchiert und hat einen E-Mail-Verkehr eigentlich ein bisschen veröffentlicht und hat recherchiert, dass das Thüringer Innenministerium ernsthaft darüber nachgedacht hat, die Straßenausbaubeiträge wieder einzuführen. Und das hat Wellen geschlagen. Du hast dich dann auch angesetzt, hast dann auch weiter recherchiert, hast dann auch noch mehr quasi rausbekommen und kannst du uns mal auf Stand bringen und sagen, was ist denn da los gewesen?
Ja, also diese RND-Nachricht, die du gerade schon angesprochen hast, hallo auch erstmal von mir an der Stelle, die hat wirklich für Aufsehen gesorgt. Da ist dem Kollegen auch wirklich ein Scoop gelungen. Die Wiedereinführung der Straßenausbaubeiträge. Also eine Belastung wäre das für die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen. Du hast das richtigerweise gesagt. Wir haben dann weiter recherchiert an der Geschichte und dann rausgefunden, dass es eben nicht nur darum geht, die Straßenausbaubeiträge wieder einzuführen, sondern auch freiwillige Gemeindeneugliederungen künftig nicht mehr zu fördern. Das heißt, Zusammenschlüsse von Dörfern, da gibt es eben, das ist aktuell so, gibt es dann eben kein Geld vom Land mehr. Und auch darum, das kleine Gemeindenförderprogramm, von dem eben besonders kleine Gemeinden, wie der Name schon sagt, mit weniger als 3000 Einwohnern finanziell profitieren, das will das Thüringer Innenministerium auch einstampfen. Das und dann ging es noch um die Abschaffung der Feuerwehrrente. Das ist alles aus diesem E-Mail-Verkehr, den wir dann auch hatten, ersichtlich und das hat für ziemlich Krach gesorgt.
Und kannst du mal sagen, warum es notwendig ist oder warum das Thüringer Innenministerium unter Innenminister Georg Mayer, falls wir es an der Stelle noch nicht gesagt haben, sich überhaupt mit solchen Sparplänen, sind das ja nachher, herumschlägt?
Das hat einen ganz einfachen wie banalen Hintergrund. Die Koalition hat sich darauf verständigt, eine Haushaltsstrukturkommission einzusetzen. Das ist auch im Regierungsvertrag festgeschrieben, den CDU, BSW und SPD miteinander vereinbart haben oder geschlossen haben. Da steht diese Haushaltsstrukturkommission drin als Gremium, auf dessen Ebene die Haushalte der Zukunft konsolidiert werden sollen. Und da geht es eben dann darum, dass jedes Haus, jedes Ministerium, insofern ist Georg Mayer da nicht allein, auch wenn er es nach unserer aktuellen Kenntnis noch ist, Vorschläge macht. Erstens, wie kann ich möglicherweise Mehreinnahmen generieren? Das wären dann die Straßenausbaubeiträge. Oder wie kann ich Dinge eben auch einsparen? Und das ist in seinem Haus schon tatsächlich ziemlich weit gediehen gewesen und hat den Weg an die Öffentlichkeit gefunden, was wiederum im Innenministerium, aber auch in anderen Teilen der Landesregierung bis hin zum Ministerpräsident Mario Vogt nicht für sonderlich gute Stimmung gesorgt haben soll.
Und vielleicht können wir mal so ein bisschen einen Einblick quasi in unsere Arbeitsweise geben. Wie hat das denn den Weg nach draußen gefunden? Ich habe es gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Das war ein Mailverkehr. Und kannst du ein bisschen was zum Hintergrund sagen?
Ja, ohne dass ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Ich sage an der Stelle, wenn ich sowas gefragt werde, immer gern, ich bin Straßenbahn gefahren in Erfurt und da lag was hinten auf dem Sitz. Hörerinnen und Hörer werden rausgehört haben, dass das ein Witz war. Ja, solche Dinge kommen dann eben zu Journalistinnen und Journalisten, weil die gute Quellen im Innenministerium haben. Kollege Kenzia hat offensichtlich solche guten Quellen, wir ganz offensichtlich auch, denn wir haben diese Mail ja dann auch bekommen. Und dann stehen da Dinge drin, die vielleicht eben den Weg noch nicht an die Öffentlichkeit hätten finden sollen, aber die eben dann den Weg an die Öffentlichkeit finden, weil sie für die Bürgerinnen und Bürger da draußen eben auch relevant sind.
Dann hat man das aufgeschrieben. Wie läuft denn das ab? Also wann bewertet man, ob eine Nachricht so viel oder ob so ein Mailverkehr so viel Relevanz hat, dass man sagt, okay, das können wir jetzt veröffentlichen? Und wann sagt man, das ist jetzt aber ein bisschen zu heikel und alles irgendwie noch ganz vage und noch nicht? Also wie passiert dann dieser Abwägungsprozess?
Ja, der Abwägungsprozess im konkreten Fall war ja, dass erst die RND-Nachricht gekommen ist, wo auch schon das Innenministerium zitiert wurde, das ausweichend geantwortet hatte. Und dann ein interessanterweise kurz nachdem das öffentlich wurde, ich war dann auch schon dran an der Geschichte, und kommt ein zweiseitiges Statement aus dem Innenministerium, das quasi sagt, alles, was der Kollege da aufgeschrieben hat, also das sagt Georg Meyer, das ist mit mir nicht zu machen. Straßenausbaubeiträge nicht, Feuerwehrrente nicht. Und in derselben Pressemitteilung sagt dann aber der Kommunalstaatssekretär Andreas Bausewein, ist jetzt wichtig zu wissen, weil der später nochmal eine Rolle spielen wird, sagt er dann, wir gehen aber ohne Denkverbote an die Haushaltsstrukturkommissionsarbeit ran. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Innenminister das so sagt und in derselben Pressemitteilung der Kommunalstaatssekretär ihm widerspricht, dann finde ich das hochspannend. Und wir hatten dann irgendwann auch rausgefunden, dass es um das kleine Gemeindenprogramm noch gehen soll. Und dann alles zusammen ergab dann eben die Geschichte.
Und die hat gleich mehrere interessante Aspekte. Was steht noch im Regierungsvertrag drin? Wie äußert man sich dort?
Also wenn wir erstmal auf den Regierungsvertrag nochmal schauen, ich habe mal die Stelle nochmal rausgesucht. Da steht eben drin, wir werden eine Haushaltsstrukturkommission besetzt mit Mitgliedern der Landesregierung neu einsetzen, die ihre Arbeitszeiten aufnehmen soll und ausgehend von einer umfassenden Aufgabenkritik und einem Personalentwicklungskonzept Leitplanken für die zukünftige Haushaltspolitik setzen wird. Umschichtungen im Haushalt und Priorisierung von Ausgaben werden unverzichtbar sein, um schuldenbremsenkonforme Haushalte aufzustellen. So, jetzt ziehen wir da erstmal einen Strich drunter und dann gucken wir mal, was hat Georg Meyer gemacht, beziehungsweise das Haus. Die haben sich Gedanken gemacht, genau über diesen Passus. Insofern erstmal kein Problem. Die Fachebene hat das vorgedacht und hat da ganz offensichtlich auch wirklich Dinge sich überlegt, die im politischen Bereich eher schwierig werden könnten. Das sieht man jetzt bei den Reaktionen auf die Straßenausbaubeiträge zum Beispiel. Als das dann öffentlich geworden ist, und das ist der interessante Aspekt dieser Pressemitteilung, hat sich Georg Meyer eben hingestellt und gesagt, was alles mit ihm nicht zu machen ist.
Also eigentlich hat er das negiert, was man vorher überlegt hat.
Genau.
Und zwar schon so weit überlegt hat, vielleicht auch an dem Punkt nochmal gesagt, dass es schon eine politische Relevanz hatte.
Genau. Herr Meyer hat sich ja beeilt und auch sein Staatssekretär haben sich ja beeilt, zu sagen, das ist alles auf Fachebene überlegt und das stimmt eben nicht. Weil die Mail, um die es hier geht, diese ominöse E-Mail aus dem Innenministerium, die hat der Büroleiter des Innenministers, Herr Klostermann, in SPD-Kreisen auch gut bekannt, an den Kommunalstaatssekretär geschrieben. Und da wurden eben spiegelstrichartig diese Maßnahmen aufgelistet. Und da wurde eben auch deutlich gemacht, hier gibt es Konsens im Innenministerium, hier gibt es Dissens im Innenministerium. Also das war deutlich weiter überlegt, als Herr Meyer uns das glauben machen wollte.
Und warum dann jetzt diese Rolle rückwärts? Also wie funktioniert diese politische Kommunikation? Hätte man das quasi noch anders angehen können? Hätte man das vorsichtiger machen können und sagen können, okay, wir sind gerade an Überlegungen und wir müssen an Spartöpfe ran oder wir müssen sparen quasi und das und das und das sind Überlegungen. Hätte man das nicht auch an die Öffentlichkeit tragen können irgendwann oder wäre das einfach irgendwann gekommen oder warum jetzt denn dieser Rückzieher?
Also was die Haushaltsstrukturkommission am Ende festlegt, das wird sowieso irgendwann öffentlich werden. Alle Häuser haben ja die Aufgabe, Vorschläge zu machen. Aber natürlich ist es in so einem frühen Stadium das sehr unglücklich, wenn solche Sachen rauskommen, zumindest unglücklich für die Regierenden, weil Meyer dann natürlich nichts anderes übrig bleibt, als ehrlicherweise als das Ganze abzuräumen. Er steht sowieso schon unter einem enormen Druck, aber er hat dieser Haushaltsstrukturkommission natürlich damit einen Bärendienst erwiesen. Denn er hat sich festgelegt, er hat gesagt, Straßenausbaubeiträge, die Wiedereinführung ist mit mir nicht zu machen. So. Definitiver, und das ist auch niedergeschrieben in einer Pressemitteilung, die, glaube ich, alle sich jetzt abgeheftet und abgespeichert und sonst was haben. und die sie immer wieder rausholen werden, wenn Straßenausbaubeiträge in Thüringen möglicherweise doch wieder eingeführt werden sollten.
Weißt du, woran mich das erinnert? Ein bisschen? Nee. Ans Heizungsgesetz der Ampel.
Ach.
Aber das nur mal so nebenbei.
Parallelen zu Robert Habeck sind rein zufällig.
Genau. Jetzt mal die Frage an dich persönlich. Findest du, Meier hat gut reagiert, erstens? Und zweitens, würdest du sagen, dass es richtig war, dass er das dann sofort wieder negiert hat, politisch betrachtet?
Ey, Kommunikation ist miserabel. Also das muss man, glaube ich, so konstatieren. Es gibt die Anfrage an das Innenministerium. Das Innenministerium antwortet ausweichend zu dem Thema und schickt dann aber, nachdem die Geschichte rausgekommen ist, eine zweiseitige Pressemitteilung, wo dann lang und breit Stellung genommen wird zu dem, was da berichtet wird und lang und breit alles Mögliche abgeräumt wird. Und
macht das dabei noch viel größer.
Das Ganze viel größer, obwohl eben ja die Haushaltsstrukturkommission noch gar nicht getagt hat zu dem Thema. Ich habe in den vergangenen Tagen auch mal mit anderen Leuten aus dem politischen Raum telefoniert, unter anderem mit der CDU, mit CDU-Menschen. Und da hat mir jemand ganz interessant gesagt, naja, also unsere Kommunalos, die haben irgendwie mal die Augenbraue hochgezogen und gesagt, naja, lassen wir mal die Strukturkommission arbeiten, kommt da eh nicht mit durch. Also die haben das einfach weggeatmet. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Natürlich war, als das rauskam, dass diese Überlegungen doch durchaus ernsthaft sind, war die Linke auf dem höchsten Baum. Sascha Bielay, deren innenpolitischer Sprecher kommunalpolitischer Sprecher, Entschuldigung, sagte dann, also wenn die diese Beiträge wieder einführen, dann brennt hier die Hütte. Und wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, wie ich finde, dass überhaupt in den Zeiten von Spritpreisen, die jenseits von Gut und Böse sind und allen anderen Krisen darüber nachgedacht wird, den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land zusätzliche Belastungen auferlegen, ehrlicherweise, das darf man im Innenministerium noch nicht mal denken.
Also doch, Denkverbote. Du würdest dem Innenminister Denkverbote erteilen.
Doch, ja, ich bin dafür Denkverbote.
Da hast du meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausweiten, wie brisant diese Vorschläge denn eigentlich sind. Also höchst brisant in deinen Augen oder?
Naja, aus meiner Sicht aus zwei Gründen total brisant. Straßenausbaubeiträge habe ich gerade schon mal ein bisschen vorweggenommen, das Ganze. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen in die Historie gucken. 2019 abgeschafft. Am 12. September hat der Landtag sich dafür entschieden, eine Entlastung von 15 Euro.
15 Millionen.
Es sind wohl 15 Millionen Euro, um die es da ging. Darauf hatten sich Linke, SPD und Grüne, die damals eine Koalition mit einer Stimme Mehrheit hatten, für die Thüringer Politik Interessierten nochmal die Erinnerung, diese wurde von einem ehemaligen AfD-Abgeordneten, nämlich Oskar Helmrich, abgesichert, aber das nur am Rande, haben sich darauf verständigt, diese Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Die SPD damals auch schon so ein bisschen widerwillig, aber dann sich doch gebeugt, weil die Linke damals natürlich deutlich stärker war, als sie das heute ist. So, und die CDU war damals dagegen. Und jetzt geht's wiederum um die Wiedereinführung, die aber eben mit zusätzlichen Belastungen einhergeht. In einer Zeit, wo der Zeitgeist, glaube ich, gerade nicht ist, zusätzliche Belastungen zu schaffen. Viel spannender finde ich das kleine Gemeindenprogramm, ehrlicherweise, was da ja auch eine Rolle spielt.
Das gilt ja auch als die heilige Kuh der CDU, oder?
Das kann man ziemlich genau so beschreiben. Also ich glaube, in jeder Haushaltsverhandlung in den letzten Jahren kam irgendwann dieses kleine Gemeindeprogramm um die Ecke. Muss nochmal aufgestockt werden, muss nochmal mehr Geld rein, insbesondere als die CDU in der Opposition war, aber für den Haushalt mitverhandeln konnte, weil die Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hatten. Immer kleine Gemeindenprogramm.
Was ist denn das genau?
Na, da werden Kommunen, die weniger als 3.000 Einwohner haben, können da nochmal Geld beantragen für bestimmte Sachen.
Also vor allem für den ländlichen, dörflichen Raum.
Genau.
Total.
Also wir würden sagen, die heilige Kuh der Union, die ja quasi die Kommunalpartei ist, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube, die Landesregierung würde das als Rettungsanker für die kleinen Kommunen beschreiben.
Heilige Kuh, Rettungsanker, irgendwie auch alles das Gleiche.
Irgendwas in der Richtung. Und da will Meier jetzt ran. Weil er eben sagt, dass es einen Widerspruch gäbe zwischen diesem kleinen Gemeindenprogramm und der Förderung von freiwilligen Gebietszusammenschlüssen, also Gemeindefusionen.
Hat er einen Punkt.
Würde ich sagen, hat er tatsächlich einen Punkt. Aber es hat schlecht kommuniziert.
Es hat schlecht kommuniziert, schlecht auch nachher, als es kommuniziert wurde, wieder eingefangen. Man hätte es ja nicht so definitiv machen müssen. Man hat gesagt, ja, wir müssen drüber nachdenken, wir müssen das diskutieren und müssen nachher auch zu einer Entscheidung gemeinsam kommen. Hätte man ja auch anders machen können.
Ist halt hochinteressant. Also die hatten ja eigentlich eine Linie gefunden. Die hatten ja die Linie, wir sagen zu diesen Überlegungen aktuell nichts. Und dann kam die Geschichte. Dann haben sie was gesagt und dann kam noch eine Geschichte.
Und dann kam die Panik.
Und dann war irgendwie, dann brannte irgendwie die Hütte.
Von wegen, es brannte die Hütte. Hat sich die Landesregierung dazu geäußert, die Koalitionspartner BSW und CDU?
Ja, wir haben ja alle beide immer so ein bisschen rumtelefoniert dann in den letzten Tagen. Und aus der CDU hieß es am Wochenende mir gegenüber zumindest, ja, da wird jetzt hier irgendwie keiner freidrehen von uns. Also jedenfalls noch nicht am Montag. Mal sehen, ob es dann vielleicht sich nochmal ändert. Wir nehmen ja am Dienstag jetzt auf. Heute Abend tagt der Kooperationsausschuss der Koalition. Das würde man in Berliner Regierungskreisen als Koalitionsausschuss bezeichnen. Da kommen dann die Spitzen der Brombeere zusammen in großer Runde heute und besprechen verschiedene Themen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch um das Thema dann nochmal geht. Und jetzt war gerade vor wenigen Minuten zu Ende gegangen, war die Regierungsmedienkonferenz, wo ja immer Ministerinnen und Minister auftreten und Projekte vorstellen, zu Themen Stellung nehmen. Und da war auch der Staatskanzleiminister Kruner zugegen.
CDU.
CDU.
Und was hat der gesagt? Hat er sich dazu geäußert? Du warst da.
Der hätte sich wahrscheinlich nicht dazu geäußert, aber ich habe ihn gefragt. Auch in großer Runde tatsächlich. Und der hat nochmal deutlich gemacht, dass es keine Denkverbote geben soll mit Blick auf diese Haushaltsstrukturkommission. Und hat dann, hätte er zwei Möglichkeiten gehabt. Er hätte also den stellvertretenden Ministerpräsidenten frontal attackieren können. Das hat er natürlich nicht getan und hat eben gesagt, naja, dass solche Diskussionen auch Ausfluss dessen seien, dass das eben zeige, dass die Regierung arbeite und dass wir keinen Stein auf dem anderen lassen, so hat er sich ausgedrückt. Ich fand das ein phänomenales politisches Framing, zu sagen, es ist schön, also es ist irgendwie gar nicht schön, dass irgendwie im Innenministerium alle so geschwätzig sind und dass das alles jetzt gerade schon rausploppt. So, und also das war Herr Kruner und eine Nachfrage dazu war dann übrigens nicht mehr möglich. Herr Kruner musste los. Aber es waren ja noch zwei weitere Ministerinnen in der RMK zugegen, nämlich die Gesundheitsministerin Frau Schenk.
SPD.
SPD, genau, die Kollegin von Herrn Mayer, auch stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Beate Meißner, die Justizministerin CDU. Und die habe ich dann auch gefragt, wie sie es denn halten mit der Haushaltsstrukturkommission. Und Frau Schenk machte dann sehr deutlich, also bei ihr gäbe es da keine Denkverbote und die Fachebene möge da erstmal frei arbeiten können. Und der Regierungsvertrag sei der Rahmen, da hat sie nochmal sehr genau darauf hingewiesen. Und in diesem Regierungsvertrag seien ja Steine, dann hat sie den Ball von Kruner eben aufgenommen, schon abgelegt worden, so nach dem Motto, lieber Herr Kruner, keinen Stein auf dem anderen lassen. Also bitte immer in den Regierungsvertrag schauen, dann wissen wir, welche Steine auf jeden Fall liegen bleiben. Ähnlich hat sich dann auch Beate Meißner eingelassen, die auch sagt, bei ihr gibt es keinerlei Denkverbote, aber Zitat, sie möchte darauf hinweisen, dass ihr Haus ja die dritte Gewalt vertritt und Zitat weiterhin, sie alle Maßnahmen, Einsparvorschläge, Klammer auf, Klammer zu, genau daran messen werde. Also das ist schon sehr deutlich, dass in dieser Haushaltsstrukturkommission wohl viele, viele spannende Diskussionen zu führen sein werden in nächster Zeit. Und Frau Schenk hat auch darauf hingewiesen, sie warte erstmal auf die Vorschläge aus dem Finanzministerium.
Das von Frau Wolf vom BSW geführt wird.
Auch das.
Ich bin neugierig. Hat sich denn Mario Vogt irgendwie geäußert, unser Ministerpräsident?
Mario Vogt hat sich bisher nicht geäußert. Es gibt so ein bisschen unterschiedliche Erzählungen, wie das Wochenende abgelaufen sei. Die einen sagen, er habe Georg Mayer am Samstag angerufen und sei auf der höchsten Palme gewesen. Die anderen sagen, er hätte ihn nur angerufen am Samstag, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren.
Alles Gute nachträglich von uns.
Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle, nachträglich. Und das Thema hätte gar keine Rolle gespielt. Nach Angaben von Stefan Kruner hat es heute auch im Kabinett keine Rolle gespielt. Im Kooperationsausschuss, wie gesagt, heute Abend dürfte es eine Rolle spielen. Also Mario Vogt hat sich bisher öffentlich dazu nicht eingelassen.
Wenn ich jetzt mal einen Strich unter dem ziehen kann, was du jetzt alles gesagt hast, dann kann man sagen, also Georg Meyer hat ein Problem auch in seinem eigenen Haus. Das ist das Problem Indiskretion. Es kommt viel durch. Meyer hat aber auch könnte ein Problem haben in der Landesregierung. Er hat schon Dinge abgeräumt, er hat das schon einen Strich drunter gemacht und was man eigentlich noch ausdiskutieren möchte, könnte zumindest. Und Meyer hat auch ein Problem in der eigenen Partei. Kannst du noch kurz sagen, warum?
Ja, Meyer hat halt das Problem, dass er immer wieder irgendwie in den Fokus rückt mit solchen Sachen. Jetzt eben mit dieser Geschichte. Es gab Polizeisachen in der Vergangenheit. Und er quasi als derjenige wahrgenommen wird, der bei dieser Regierung permanent querliegt, querschießt oder diese Regierung in schweres Wasser steuert. Jetzt gibt es bei Frau Schenk ja auch unterschiedliche Erzählungen. Deswegen habe ich sie das auch in der RMK gefragt. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, Frau Schenks Haus würde gar keine Vorschläge machen wollen und sagen, wenn Herr Vogt und Frau Wolf Geld haben wollen aus meinem Ressort, dann sollen sie mir bitte sagen, wo sie es hernehmen. Und dann können wir reden. Ich habe Frau Schenk heute so verstanden, dass ihr Haus sehr wohl Sparvorschläge erarbeite. In welchem Umfang? Mal sehen, ob es vielleicht vorher raussickert, wie es jetzt beim Innenministerium der Fall gewesen ist. Aber um nochmal auf Meyer zurückzukommen, der ist natürlich deutlich geschwächt, obwohl er eigentlich, und das muss man zur Ehrenrettung des Innenministers vielleicht an der Stelle mal sagen, obwohl er sich eigentlich natürlich mit diesen Sachen sehr eng am Regierungsvertrag orientiert hat. Also sein Haus hat Einsparvorschläge erarbeitet und hat dabei keine Denkverbote gelten lassen.
Darum geht es ja eigentlich auch nicht, sondern es geht ja eigentlich darum, wie er das nachher kommuniziert hat. Und zwar nämlich, dass er nachher einen Strich drunter gemacht hat und gesagt hat, nee, stopp, wir haben zwar darüber nachgedacht, aber das gibt es ja,
jetzt steht dann eben überhaupt nicht. Er steht dann eben nicht dazu, weil er politisch so sehr unter Druck steht. Und Zufälle gibt's ja. Die SPD hat auch noch einen Landesparteitag zu absolvieren.
Im September, Oktober.
Und da steht eben der SPD-Landesvorsitzende auch zur Wiederwahl an oder eben auch nicht. Also
da haben wir über diese Stelle schon trefflichst drüber gesprochen, wer denn machen könnte.
Das war quasi der indirekte Werbeblock, sich die frühere Folge, die du mit Elmar aufgenommen hast, schon mal nochmal anzuhören.
Einfach alle Folgen nochmal anhören, irgendwann findet ihr es dann schon.
Genau, steht auch in der Überschrift, glaube ich, ganz gut drin. Genau, also wenn wir einen Strich drunter ziehen, das war kein gutes Wochenende für die Landesregierung und insbesondere kein gutes Wochenende für den Innenminister.
Ich bin gespannt, an welchen Stellen Thüringen sparen wird. Aber das werden wir ganz gewiss und sicherlich aufschreiben.
Das werden wir aufschreiben, werden wir senden und darüber werden wir reden.
Marvin, ich habe dir auch noch einen Schmankerl. Also im Vergleich dazu ist es tatsächlich ein Schmankerl mitgebracht. Bist du schon bereit, darüber zu sprechen oder du schaust noch auf deine Zettel oder hast du noch was anderes?
Ich habe hier lose Blattsammlung mit. Ich bin natürlich bereit, absolut bin ich bereit, darüber zu reden. Und habe jetzt gerade auch überlegt, was ich eigentlich auf diesen Zetteln gesucht habe und habe es, glaube ich, auch gefunden. So, jetzt können wir aber über Sport
sprechen. Wollen wir noch kurz über Sport treffen?
Ja, lass uns mal über Sport
sprechen.
Lass uns mal über Sport reden.
Ich bin nicht die sportlichste Person und auch nicht die sportbegeisterteste Person. Ich schaue mir das manchmal ganz gerne an. Curling habe ich mir zum Beispiel ganz gerne angeschaut. Deswegen eigentlich nicht so richtig mein Thema. Aber gestern habe ich mit einem BSW-Politiker, ich glaube es war gestern, am Montag, am Freitag, weißt du das noch?
Ach hey, die es Zeit. Es ist einige Tage her.
Es ist einige Tage her. Habe ich mit Matthias Herzog vom BSW gesprochen, habe mit ihm telefoniert und er hat sich furchtbar aufgeregt. Und zwar darüber, dass die Volleyballmannschaft aus Suhl, die hat jetzt die deutsche Meisterschaft bekommen.
Volleyball-Damenmannschaft, so viel Zeit muss sein.
Volleyball-Damenmannschaft. Der ist ein richtiger Scoop gelungen nach 35 Jahren und die Freude war riesig und alles schön und alles gut. Und sie dürfen jetzt quasi, weil sie gewonnen haben, auch in der Champions League mitspielen. Soweit, so gut. Und wie es dann so ist, wenn man eine Meisterschaft gewonnen hat, gibt's natürlich, sind die Probleme nicht weit entfernt. Und zwar reicht die Halle, die Wolfsgrube, nämlich nicht aus, um dort die Champions League Spiele, 4 sind es an der Zahl, zu bestreiten. Und Herr Herzog, als ich mit ihm telefonierte und als er mir das Problem so schilderte, hat sich wirklich wahnsinnig aufgeregt. Das sei ja eine Blamage, hat er, glaube ich, gesagt. hat nachher auch nochmal eine Pressemitteilung daraus geschickt, aus dem Gespräch quasi, gewesen, weil Thüringen habe keine passende Halle, wo man spielen könnte. Und ich habe gedacht, ach hey, ist ja wirklich blöd. So, ist ja mal wirklich ein Problem, habe ich nachvollziehen können. Und dann, wie es dann so ist, telefoniert man halt doch nochmal mit zwei, drei Leuten. Da habe ich mit unserem Sportredakteur nochmal gesprochen, aber auch mit dem Verein. Und die haben alle gesagt, Moment mal, eigentlich sind die alle richtig, richtig happy mit der Lösung, dass diese Damen-Volleyball-Mannschaft jetzt nach Coburg, nämlich nach Bayern, für diese 4 Spiele auswandern kann. Also
in die unmittelbare Nachbarschaft, wenn man
mal ehrlich ist. In die unmittelbare Nachbarschaft. Die hatten noch überlegt, ob man irgendwie die Jena-Basketballhalle nehmen kann oder ob man in die Messe gehen kann. Aber es waren Probleme. Messe war sehr teuer. Die Jena-Basketballmannschaft war irgendwie die Deckenhöhe nicht hoch genug. Und die waren richtig glücklich. Die waren wirklich richtig zufrieden mit dieser Lösung, dass man jetzt nach Coburg gehen kann. Und dann habe ich mir gedacht, bisschen populistisch und irgendwie Probleme könnten auch so leicht gelöst werden, wenn man mal miteinander redet. Und nicht immer ist die Lösung, hier ist ein Problem und hier habt ihr Geld, baut man eine neue Halle. Nicht immer kann das die Lösung sein. Weil nachher wurde mir gesagt, nachher haben wir eine riesengroße Halle und niemand braucht sie und wir haben viel Geld, was wir an anderer Stelle viel besser benutzen könnten.
Weil Sue sich erst in 35 Jahren dann wieder für die Champions League qualifiziert.
Genau, ja.
Darf ich dir an einer Stelle kurz widersprechen?
Ja, bitte.
Also ich kann durchaus verstehen, dass ein Landespolitiker das blöd findet, wenn so Landeskinder wie jetzt eben die Suhler Volleyballerin so einen historischen Erfolg, glaube ich, haben die Kollegen aus der Sportredaktion geschrieben, einfahren und dann eben auch Champions League gespielt wird, internationale Aufmerksamkeit auf Thüringen damit widerlegt, dass die ihre Spiele in Bayern austragen und dann die Fans irgendwie Leberkässemmel statt Thüringer Bratwurst serviert bekommen. Das kann ich schon nachvollziehen, dass der das schade findet. Aber, und da gehe ich mit dir wieder konform, das kann man anders machen als in dieser populistischen Art und Weise. Kann man das kommunizieren und dann kann man eben vielleicht auch andere, so wie es gerade schon gesagt hast, eine andere Lösung finden.
Vor allem mein Punkt ist, glaube ich, dass solche Forderungen so schnell rausgehauen werden, aber man nicht mit den Leuten spricht. Und das finde ich sehr problematisch. Dann denkt man, eine Lösung gefunden zu haben. Hier, wir wollen jetzt eine Mehrzweckhalle quasi bauen. Aber das geht an dem eigentlichen Problem vorbei. Nämlich vielleicht, wie bekommt man Nachwuchs? Vielleicht an anderer Stelle brauchen wir finanzielle Unterstützung. Und das finde ich tatsächlich einfach schwierig, wenn man das offen kommuniziert und sich dann so hinstellt und sagt, oh, alles schwierig, alles scheiße, aber eigentlich noch nicht mal mit den Betroffenen gesprochen hat, die nämlich ganz zufrieden sind mit dieser Situation, wie sie
lösen. Das war ja hier offenkundig genau. So, ne? Die sind ja schneller in Coburg als in Erfurt.
Genau.
Das ist eben von Suhl so, aufgrund der geografischen...
Außerdem lieben die ihre Wolfsgrube dort. Das
ja.
Genau. Aber das nur am Rande. Und
lieben ist übrigens ein gutes Stichwort. Weil lieben haben wir gelernt, unsere Kategorie Tops und Flops der Woche.
Diese Überleitung, du bist der Überleitungsmeister mittlerweile. Man kann es nicht anders sagen.
Und da müssen wir jetzt hinkommen, zu ja, Tops und Flops.
Das stimmt. Als Top der Woche haben wir eine Frau, deren Name auch schon häufiger heute gefallen ist. Sie ist Ministerin, SPD-Politikerin und heißt Katharina Schenk. Und zwar hat sie ein Präqualifizierungsverfahren oder möchte sie ein Präqualifizierungsverfahren ändern. Und Fabian, weil du den Text aufgeschrieben hast, frage ich dich doch mal, was ist ein Präqualifizierungsverfahren? Ich musste das ablesen.
Ja, also das Präqualifizierungsverfahren ist 2007 eingeführt worden von der damaligen schwarz-roten Bundesregierung unter Beteiligung der SPD. Und wenn man Katharina Schenk glauben darf, ist das vor allen Dingen eins, Bürokratie und dass sie jetzt eine Bundesratsinitiative, auf die sich das Kabinett heute auch verständigt hat, eingetütet hat, oder reiht sich ein in diese zahlreichen Maßnahmen zum Qualifizierungsabbau, Bürokratieabbau, so rum.
Und Qualifizierungsabbau.
Auf Gottes Willen, ne, Qualifizierung nicht. Und Präqualifizierung heißt eben nichts anderes, als dass zum Beispiel Hörgeräte, Akustiker, Orthopädie, Schuh, Techniker und andere sich dafür qualifizieren müssen, dass sie ihre Produkte vertreiben oder über Krankenkassen dann vertreiben können. Und das eben fortgesetzt und dauerhaft und ständig. Schenk sagt, das geht gar nicht. Das reicht doch eigentlich einmal und dann könnte es einen dauerhaften, dann ist man eben dauerhaft qualifiziert. Und sie hat das heute in der Regierungsmedienkonferenz tatsächlich einen wunderschönen Vergleich gemacht. Sie sagt, das wäre also so, als wenn sie sich zum Friseur setzen und während er ihnen die Haare schneidet, lassen sie sich ständig den Gesellenbrief oder den Meisterbrief zeigen, der ihnen dokumentiert, dass er das auch darf. So, und weil sie diese Initiative jetzt auf den Weg gebracht hat, hatten wir uns entschieden, dass sie heute der Top der Woche ist.
Für den Kampf gegen die Bürokratie.
Genau, sehr gut. Kampf gegen Bürokratieabbau.
Apropos Qualifizierung, wer hat sich heute für den Flop der Woche qualifiziert?
Ja, wir müssen mal aufpassen, ne, dass wir nicht ständig die SPD hier beim Wickel haben, weil die ist verschwindend klein geworden in Thüringen. Aber Flop der Woche ist trotzdem ein SPD-Politiker geworden, nämlich Andreas Bausewein, der Kommunalstaatssekretär im Thüringer Innenministerium.
Und ehemaliger
Erfurter Oberbürgermeister, abgewählter Erfurter Oberbürgermeister. Und jetzt könnte man auch noch sagen, lebenszeitverbeamteter Staatssekretär.
Haben wir alle Titel genannt.
Da haben wir alles genannt, was einzeln ihn manchmal schon qualifizieren würde. Aber er wird heute stellvertretend Flop der Woche für diese wirklich zum Teil hanebüchenden Überlegungen, die da im Innenministerium auf höchster Ebene eben auch auf seiner stattfinden, die Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen, die lange abgeschafft wurden. Und auch bei der Feuerwehrrente, ich wundere mich ja, dass der Feuerwehrverband noch so ruhig ist, abschaffen wollen und so weiter. Und dafür wird er stellvertretend Flop der Woche.
Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr haben wir es heute gut weggeritten.
Das stimmt, aber wir müssen ganz kurz noch Werbung in eigener Sache machen.
Dann mach mal Werbung in uns bald. Sache.
In unserer Tacheles in unserer Thüringen, Sache, wir in der Sache, Sache, in der Sache Tacheles Thüringen. Am 5. Mai ist Tag des Lokaljournalismus.
Nächste Woche Dienstag.
Genau. Und da
du bist auf dem Podium.
Genau, da machen wir eine Veranstaltung in Weimar in der Senderhalle, wo wir exklusive Umfrageergebnisse zur Zufriedenheit der Thüringerinnen und Thüringer vorstellen werden und die dann auch gemeinsam mit Hermann Binkert, das ist der Chef des INSA-Instituts, das für uns die Umfrage durchgeführt hat, und Ministerpräsident Mario Vogt diskutieren werden. Wir, das sind in dem Fall die Chefredakteurin der TLZ, Gerlinde Sommer und ich. Und dazu sind Sie, liebe Hörerinnen, Hörer, Leserinnen, Leser, alle eingeladen. Anmeldungen sind möglich über die Homepages.
Ist kostenfrei.
Genau. Es kostet keinen Eintritt. Und Anmeldungen sind übers Internet möglich. Wir verlinken das auch nochmal. Und
falls man Fragen hat, die du mitgeben solltest, Fragen stellen.
Fragen, also wenn Sie schon immer mal eine Frage stellen wollten an Mario Vogt und Hermann Binkert und Sie können nicht, dann einfach unter dieser Folge kommentieren, egal wo Sie uns hören. Dann nehme ich die einfach mit.
Genau. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder.
Entweder wir sehen uns oder wir hören uns, je nachdem, auf welchem Kanal wir einander begegnen. Elena, ich danke dir, hat mir Spaß gemacht.
Bis dann, Fabian.
Werbung. Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger Leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Ein Podcast von Funke.